Neulich, ich ging in den Keller, um zu checken, wie lange die Waschmaschine noch braucht und lese in dem Moment völlig überraschend für mich, oh, nur noch 2 Minuten, da bleibe ich gleich da. Kennen wahrscheinlich manche auch. Was passiert? Ich warte 1 Minute, die Waschmaschine zeigt immer noch 2 Minuten. Ich warte 2 Minuten, das Ding zeigt immer noch 2 Minuten an. Bis plötzlich das Wunder geschieht, nach sage und schreibe 5 Minuten wechselt die Anzeige tatsächlich und die Waschmaschine verspricht mir nur noch 1 Minute. Und ich denke mir, ist die Deutsche Bahn jetzt auch ins Waschmaschinengeschäft eingestiegen? Mit dem Warten ist es so eine Sache. Warten, das wollen wir nicht. Und schon gar nicht mit falschen Versprechungen. Im heutigen Bibelwort, das wir gerade gehört haben, aus dem 2. Petrusbrief, Kapitel 3, geht es genau darum, ums Warten, um den Vorwurf einer falschen Versprechung und um die Frage, was uns das Warten leichter macht. Wir warten ja auf alles Mögliche. Kinder auf ihren Kindergeburtstag, Jugendliche auf das Ergebnis einer Klassenarbeit, Erwachsene auf die Rückmeldung nach einem Vorstellungsgespräch und alle miteinander, wir warten auf Urlaub, den nächsten Urlaub. Aber dann gibt's ja auch ganz andere Anlässe zu warten. Immer wieder sitze ich am Sterbebett von Menschen. Diese Woche bei unserem früheren Kinderkirchpfarrer Karl Heim. Wenn der Tod absehbar ist, dann ist auch das eine Form des Wartens, eben bis er eintritt. Und dann stellt sich die Frage, wie bei allem Warten, wie füllen wir dieses Warten jetzt? Natürlich ist jedes Sterben individuell, nicht zuletzt medizinisch und auch im Blick auf die äußeren Umstände. Und heute Morgen sind auch manche da, die um einen Menschen trauern im zurückliegenden Jahr und wo es überhaupt nicht absehbar war, sondern der Tod für alle völlig überraschend eingetreten ist und hier auch keine Begleitung oder Ähnliches mehr in den letzten Stunden möglich war. Dort, wo es möglich ist, mit einem Menschen diesen Weg zu gehen, wird kaum einer auf die Idee kommen, dieses Warten, bis der Tod eintritt, jetzt zu füllen, indem man nochmal den Fernseher anmacht oder irgendeine Serie einlegt oder über die Bundesliga-Ergebnisse vom Wochenende spricht, macht man nicht, weil die Dinge einfach belanglos sind in diesem Moment. Die entscheidende Frage für die letzten Tage oder Stunden eines Menschen ist dann doch, was trägt jetzt durch? Was macht dem Sterbenden das Sterben leichter? Was macht es ihm leichter zu gehen und auch den Angehörigen das Loslassen? Wie gesagt, das Sterben ist immer individuell. Und nicht in jeder Situation ist das möglich. Ich weiß drum auch heute Morgen bei manchen von Ihnen. Und doch gibt es neben allen medizinischen Hilfestellungen, neben der zwischenmenschlichen Ebene, eine weitere Leitperspektive. Und zwar dort, wo es absehbar ist und man tatsächlich auf das Sterben zuwartet und auch dort, wo es nicht absehbar ist. Wenn ein Sterbender oder ein Mensch und seine Angehörigen überzeugt sind, wenn wir überzeugt sind, wir warten nicht auf den Tod, sondern jetzt geht's heim zu Jesus. Dann wird das unser Warten oder unser Leben auch prägen. Wer darauf wartet, heimzugehen zu Jesus, der wartet völlig anders als jemand, der auf den Eintritt des Todes wartet. Weshalb? Weil wir heute den schon kennen, zu dem wir gehen. Wer darauf wartet, heimzugehen zu Jesus und nicht nur auf den Eintritt des Todes, wartet anders, weil er den schon kennt, zu dem er geht. Ja, mehr noch, weil der, zu dem wir gehen, schon da ist. Und Menschen, die mit dieser Haltung warten, werden in den Stunden und Tagen des Sterbens alles dafür tun, dass jetzt Jesus Raum gewinnt, Raum bekommt und mit ihm Ewigkeit in der Zeit. Folgerichtig wird man sich überlegen, was dient dem, dass der Sterbende und die, die zurückbleiben, sich von Jesus und von seiner Gnade umhüllt und erfüllt wissen. Was dient dem? Und wenn es körperlich und medizinisch nicht mehr möglich ist, dass der Sterbende das weiß, weil er einfach zu schwach ist oder durch Medikamente sediert, dann legen wir ihn Jesus ans Herz, indem wir an seinem Bett sitzen, eine Kerze brennt im Zimmer, vielleicht ein Kreuz auf der gegenüberliegenden Wandseite, die Hand nehmen, berühren, eines der letzten Sinnesorgane, das häufig noch am ehesten wahrgenommen wird, ein Gebet, der 23. Psalm, ihr Konfis, deshalb lernen wir Psalm 23, weil er im Leben und im Sterben trägt, das Vaterunser. Und auch Stille, einfach da sein, Lieder. Und wenn selber Singen schwerfällt, wobei ich sehr dazu Mut mache, mit allem holprigen Gestammel singen, auch das Handy mit einem geistlichen Lied. Und dann die Hand auf die Stirn des Sterbenden legen und ihn für seine Reise segnen. So wie wir das ja auch vor anderen Reisen tun oder wenn das Kind morgens in den Kindergarten geht. Und dann werden wir merken, wie der Raum erfüllt wird von dem, worum Marie Schmalenbach in ihrem Lied bittet. Ewigkeit in die Zeit, leuchte hell herein. Und dann ist es so, als ob Zeit und Ewigkeit plötzlich in ein und demselben Raum miteinander verbunden, miteinander verschmolzen sind und das Tor himmelweit offen. Nochmal, wir können es nicht machen. Und wie gesagt, auch heute Morgen viele Situationen, die anders verlaufen sind. Ich habe es trotzdem so auch bewusst heute Morgen eingespielt, weil es etwas ist, was wir nicht erst in den letzten Stunden oder Tagen üben können, sondern eine Haltung, die wir heute mitten im Leben, es hilft zu verinnerlichen, der Ewigkeit Raum zu geben. Beim Lesen des Predigttexts, der spitzt dann nochmal zu, habe ich mir diese Woche nach dem Besuch überlegt, eigentlich ist das, was wir gerade gehört haben, ja gar nicht so viel anders, wie wenn ein Mensch stirbt und diese Welt verlässt und heimgeht zu Jesus, wenn wir eben alle darauf warten, dass Jesus wiederkommt und Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft. So klar es ist, dass wir in den Sterbestunden eines Menschen nicht mit Belanglosigkeiten mehr zudröhnen, sondern wir Jesus Raum geben. Weshalb machen wir es beim Warten auf die Wiederkunft von Jesus nicht genauso? Die Menschen damals, von denen wir gerade gehört haben im zweiten Petrusbrief, die hatten Jesu Wiederkunft sehr bald erwartet. Wahrscheinlich mit etwas mehr Sehnsucht als viele Menschen unserer Zeit. Und doch wissen auch wir, Jesus kommt wieder. Und dann wird Gott Gericht halten. Und alles, was nicht fest ist bei Jesus, geht verloren. Gott wird diese Welt beenden, Gericht halten und einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen und mit ihr seine Ewigkeit aufrichten. So hat er es versprochen. Deshalb die Frage, wie hat Petrus den Menschen damals das Warten leichter gemacht? Wollte es ihnen leichter machen und was hilft uns heute, auf Jesu Wiederkunft zu warten? Was uns das Warten leichter macht? Als Leitsatz, Leitfrage, ein erstes: Warten schenkt Zeit. Warten schenkt Zeit. Petrus hat sich ja den Vorwurf anhören müssen, in dieser Szene, die wir gehört haben, was habt ihr für leere Versprechungen? Jesus kommt wieder. Wie und wo? Bisher ist er immer noch nicht da. Und sind doch alles nur leere Worte. Wir sehen nichts. Und wir sind 2000 Jahre später, könnten dasselbe dazulegen. Die Argumentation ist verständlich. Petrus begegnet ihr mit zwei Gegenargumenten. Zum einen macht er deutlich, es geht hier nicht um das Warten auf den nächsten Kindergeburtstag oder Urlaub oder sonst irgend sowas, sondern um eine völlig andere Dimension, wenn er direkt vor unseren Versen schreibt, Zitat, denen, die das behaupten, also dass die Wiederkunft von Jesus ein leeres Geschwätz sei, entgeht freilich, dass es in alter Zeit schon einmal einen Himmel und eine Erde gab, die auf Gottes Wort hin entstanden waren. Und dass diese damalige Welt vernichtet wurde, und zwar ebenfalls auf Gottes Wort hin, mit Hilfe des Wassers der großen Flut. Also er erinnert hier an die Welt, die vor der Sintflut existiert hat und die durch die Sintflut, durch das Gericht hier vernichtet wurde. Und fährt dann fort, genauso sind auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Petrus redet hier Klartext, deutlicher geht's nicht. Man erschrickt geradezu, wobei ich auch etwas, ich sag mal, ja, was Ermutigendes findet. Was Petrus hier verkürzt auf den Punkt bringt, ist doch, dass das, was wir in dieser Welt an Elend durchbuchstabieren, jeder Einzelne von uns mit seiner eigenen Geschichte, egal wie jung oder alt, wir schon genug Geschichten hinter uns haben, die wir nicht wollen, dass all das in der Ewigkeit keinen Platz mehr hat. Also für mich auch logisch nachvollziehbar an der Stelle, dass es zum Glück ein Gericht gibt, in dem gerichtet wird, was in der Ewigkeit keinen Platz mehr hat. Und was wir dort auch nicht haben wollen, weil es uns kaputt macht. Wie kostbar ist es, dass Gott sich aber Zeit lässt mit der Wiederkunft von Jesus. Sich Zeit lässt, weshalb? Um uns Zeit zu schenken. Zitat Petrus. Was Sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit euch. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Das ist Gottes Herzensanliegen, dass wir einmal dabei sind in seiner Ewigkeit, ohne alles Leid dieser Welt. Gott liebt dich so sehr. Er hat dich geschaffen, gewollt, genauso wie du bist und will mit dir die Ewigkeit verbringen. Das ist sein Herzensanliegen. Und deshalb lässt er sich Zeit, um uns Zeit zu geben, heimzukehren, heute, mitten im Leben, mitten in der Zeit, Gott zu suchen. Wenn wir heute auf die Wiederkunft von Jesus warten, dann ist diese Zeit des Wartens Gnadenzeit. Wir leben in einer von Gott geschenkten Zeit, in der Gott um jeden wirbt, um uns zu sich zu ziehen und sich das wünscht, dass wir kommen. Er will nicht, dass wir mit dieser Welt verloren gehen. Herausretten will er. Und deshalb ruft er zur Umkehr von einem Leben, das an Gott vorbeilebt, zurück zu ihm, mit ihm im Fokus. Was uns das Warten leichter macht, die Feststellung, Warten schenkt Zeit. Und das nicht nur für alles Mögliche, sondern besonders, um Jesus Raum zu geben. Warten schenkt Zeit, um Jesus Raum zu geben. Ein paar Stichworte, wie das aussehen kann, nennt uns Petrus ja dann auch. Ein zweites deshalb, Warten erlaubt Vorbereitung. Von manchen Dingen im Leben will man ja nicht überrascht werden. Wenn Jesus wiederkommt, wird das aber überraschend sein. Zitat, Petrus, der Tag des Herrn wird kommen, so unerwartet wie ein Dieb. Und damit verbindet Petrus die Frage, wie willst du Jesus einmal begegnen? Wie könnte das sein, wenn Jesus wiederkommt? Was machen wir dann? Wie wird er uns antreffen? Was macht er das mit unserem Leben? Petrus formuliert es dann so, wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt, ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott. Klingt vielleicht aufs erste Hören, so also nach Zeigefinger oder nach Spaßbremse. Es ist nicht gemeint. Petrus geht es darum, dass wir Jesus Raum geben. Er hat die Welt ja mit all ihrem Schönen auch geschaffen, dass wir sie genießen. Also es ist nicht gemeint, dass wir auch das, was er uns in dieser Welt an Schönem geschenkt hat, nicht genießen dürfen. Also für mich sind hier Spaßbremse, Zeigefinger die falschen Erklärungen für diesen Vers. Ein geheiligtes Leben meint ein Leben, das zu Gott gehört. Das meint geheiligt. hier geht es nicht um Moralfragen, sondern darum, dass wir Jesus Raum geben. Das wird dann unser Leben verändern und unser Leben prägen, dass wir ihn lieb haben, weil er uns lieb hat und dass wir seine Gnade genießen und dass wir aus dieser Gnade heraus leben. Das wird unser Leben natürlich verändern, aber eben angefangen davon, dass Jesus uns liebt und erfüllt und nicht umgekehrt der Zeigefinger oder ähnliches. Ein geheiligtes Leben ist ein Leben, das Jesus Raum gibt und das sich Ehrfurcht an Gott freut, ihn ehrt, ihn lieb hat. Was uns das Warten leichter macht, die Vorbereitung. Heute, mitten im Leben. Ein drittes Warten gibt der Vorfreude Raum. Zitat Petrus, wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Ich meine, wenn es schon bei unseren Urlaubsplanungen so ist, dass Vorfreude die schönste Freude ist, um wie viel mehr, wenn es darum geht, einmal bei Jesus zu sein, in einer gänzlich neuen Welt seiner Ewigkeit. Nochmal, wir dürfen die Dinge dieser Welt genießen, die Gott so wunderbar geschaffen hat. Aber wir tun das in diesem Fokus, dass wir wissen, wohin wir gehören und wem wir gehören. Und dass diese Welt auch mit ihrem Schönen vergehen wird. Was uns das Warten leichter macht, deshalb ein viertes, Loslassen üben. Petrus beschreibt ja mit sehr drastischen Worten, wie diese Welt vergehen wird. Aber auch bis dahin ist unser Leben ja davon geprägt, dass Dinge vergehen. Kann jeder von uns ein Lied davon singen? Heute, ja, Menschen haben uns verlassen im zu Ende gehenden Kirchenjahr. Unser Körper lässt nach. Oder auch Liebgewordenes ist auf einmal vorbei, wie eine Arbeitsstelle oder ein gewohntes Umfeld. Diese Woche auch von einem Paar gehört, mit ihnen gesprochen, wo es nach vielen Jahren noch einmal einen Umzug wird geben müssen in ein Heim. Loslassen, und das fällt schwer. Nicht erst, wenn Jesus wiederkommt, sondern mitten im Leben erleben wir, wie vergänglich die Dinge sind. Manchmal hilft hier die Erinnerung des Hebräerbriefs, Hebräer 13, wir haben hier keine Stadt, die bestehen bleibt. Wir suchen vielmehr nach der zukünftigen Stadt. Das, was wir hier haben, bleibt nicht. Und das hilft zu üben, loslassen üben, Fokussierung auf unsere Heimat, die diese wenigen Jahre auf dieser Erde umgreift und umspannt. Und von dieser Heimat her heute schon leben, loslassen, üben. Das Warten nicht nur auf die Wiederkunft von Jesus, sondern überhaupt, dass auch Jesus eingreift und eine Situation heute verändert. Dieses Warten fällt leichter, wenn wir loslassen können. Zum Beispiel auch unsere ganz genauen Vorstellungen, wie er sich denn verhalten muss, wie er denn eingreifen muss, welches Gebet er wortwörtlich am besten erhören muss. Wir haben zuhauf Geschichten in der Bibel, die deutlich machen, Gott ist gnädiger als unsere Worte und sieht weiter. Und deshalb hilft es uns, das Loslassen und das Gott überlassen. Loslassen und Gott überlassen. Vielleicht die wichtigste Übung unseres Lebens. Was uns das Warten leichter macht, die Gemeinschaft, das fünfte, die Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde Raum geben. Der Gemeinschaft mit Jesus und seiner Gemeinde Raum geben. Hey, wir werden mal die Ewigkeit miteinander verbringen. Da hat es doch was, dass wir uns schon früh aneinander gewöhnen. Kostbarer Aspekt, der Gemeinschaft Raum zu geben. Derer, die an Jesus glauben, so hat es Jesus versprochen, wer sein Leben bei ihm festmacht, ist einmal dabei in der Ewigkeit. Und deshalb geben wir ihm Raum und auch einander Raum, die wir Jesus lieb haben. Zum Beispiel, dass wir einander das auch erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben oder was uns das Warten leichter macht, was uns hilft im Warten, wo wir uns danach sehnen, Jesus mehr zu erleben, dass wir uns das erzählen. Ich habe diese Woche Judith Armbruster gefragt: Judith, komm doch mal nach vorne und wir treffen uns vorne. Hab Judith gefragt, komm mal hoch, was ihr das Leben leichter macht, und habe mich gefreut, dass du dir vorstellen konntest, es nicht nur mir zu erzählen, genau, sondern heute Morgen uns teilzugeben, weil ich es einfach total wichtig finde. Wir leben davon, dass wir einander erzählen, weil wir uns so auf diese Weise eben auch ermutigen können, Gott zur Ehre, einander zur Ermutigung, weil wir nicht alle an denselben Baustellen kämpfen und warten, keinem schmeckt. Judith, was macht dir das Warten leichter? Hast du ein Beispiel oder genau?
Ja, wir haben diese Woche telefoniert und mein Warteerlebnis der Woche lag nur ganz kurz zurück. Du hast am Anfang erzählt, es ist genau da passiert, wo man Warten einfach auch meistens nicht erwartet und sich vor allem nicht wünscht, beim Bahnfahren. Und zwar am Dienstag bin ich los nach Berlin, morgens um 6, relativ fröhlich, um zu einer Konferenz zu kommen, wo ich für die Arbeit ein Projekt vorstellen sollte. Und habe dann festgestellt, dass gar nichts so lief, wie ich mir das dachte. Schon auf dem Weg nach Stuttgart hatte die Weiche eine Störung und ich habe in Stuttgart direkt den Zug verpasst. Im nächsten Zug bin ich dann 40 Minuten weit gekommen, bis der liegen geblieben ist mit einem Bremsschaden. Und anstatt um 16.15 Uhr mit einem guten Gefühl zu wissen, dass ich da in Berlin auf dieser Konferenz auf der Bühne stehen werde, stand ich dann um 13 Uhr in Nürnberg. Ich war ziemlich hilflos und die Zeit noch zu nutzen oder das als geschenkte Zeit anzunehmen, da war gar nichts drin. Meinen Kollegen haben es auch nicht getraut zu schreiben, weil ich wusste, auch die sind irgendwie ratlos und hilflos und mir war es fast eher peinlich. Und so stand ich in Nürnberg dann auf dem Bahnhof und habe gebetet und gesagt: Gott, du hast einen Plan und ich sehe ihn echt nicht. Und Jesus, du bist ein Retter, du bist der Einzige, der diese Situation noch retten kann. Und wenn du willst, dass ich rechtzeitig in Berlin bin, dann ist es so. Ja, und was ist dann passiert? Der Zug, der dann eine Viertelstunde später kam in Nürnberg, der hat seine Verspätung wieder reingefahren. Es war der Schnellzug, das heißt, ich war dann mit einer grünen Welle durchs Taxi 16.10 Uhr am Veranstaltungsort und stand rechtzeitig auf der Bühne. Und hatte auf dem Weg auch noch die Ruhe gefunden, um mich vollends vorzubereiten und das dann einfach gut zu meistern. Deswegen war das am Ende gut. Ich würde sogar sagen, es war besser, denn ja, ich habe einfach erlebt, was mir das Warten leichter macht, es Jesus hinzulegen und vertrauen. Und ja, indem du dann auch angerufen hast und gesagt hast: Hast du nicht ein Warteerlebnis? Kannst du das teilen? Da ist dann vielleicht auch der Plan dann rund geworden. Und wenn ich denke, wie viel ich jetzt erzählen konnte und wenn für jeden eine Warteminute war, dann kommt es vielleicht hin, dann war das Warten für mich gar nicht mehr so lang.
Herzlichen Dank dir fürs Erzählen und genau. In den Situationen, wenn man als Referentin auf der Bühne stehen muss, wow, Jesus hinlegen, ihm hinlegen, und er hat es gut gemacht. Manchmal hat er auch andere Möglichkeiten, aber er hat es so gut gemacht, du hast ihn erlebt. Hey, ich freue mich mit dir, danke dir fürs Teilgeben. Jetzt die Frage an euch, müssen wir jetzt auf den nächsten Bahnhof gehen oder alle in den Keller zur Waschmaschine, um Warten zu üben? Nein, ist nicht nötig. Ihr habt am Eingang einen Stein mitnehmen können, und ich vermute oder bin ziemlich sicher, jeder von euch hat die eine oder andere Geschichte gerade in seinem Leben, wo er sagt: Ja, da warte ich, und vielleicht schon sehr lang, dass Jesus kommt. Also nicht nur, dass er wiederkommt und diese Welt beendet mit ihrem Leid, auch das höre ich immer wieder von Menschen in schweren Krankheiten: Jesus, komm bald, aber auch mitten im Leben: Jesus, komm. Deine Pointe: Jesus hinlegen, ihn einladen, oder Petrus, ihm Raum geben. Ihr seht hier vorne, Petra Schäfer hat das Kreuz aufgebaut, ein Tuch drunter gelegt und auch oben auf der Empore ein Kreuz auf dem Tisch. Und wir wollen euch einladen, mit diesem Stein ans Kreuz zu kommen, symbolisch. Und in diesen Stein das hineinlegen, wo ihr sagt: Ja, da warte ich. Da wünsche ich mir, dass Jesus eingreift. Vielleicht sagst du auch: Ich will einmal dabei sein in der Ewigkeit. Was Petrus uns vorhin gesagt hat, habe ich in der Relevanz schon lange nicht mehr gehört oder war mir so nicht bewusst, aber das will ich. Ich möchte doch natürlich mal dabei sein. Komm mit deinem Stein und mit dieser Sehnsucht, leg ihn unter das Kreuz und sag zu Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist, dass ich einmal bei dir sein darf in deiner Ewigkeit. Oder wo Schuld ist in deinem Leben, auch das erlebe ich immer wieder, dass Menschen mir Dinge erzählen, die schon Jahre zurückliegen und ich denke mir, Mensch, was schleppst du an Zeugs mit dir rum, hey? Oder auch Verletzungen zwischenmenschlicher Art, bittere Wurzeln, wo ich immer denke, bittere Wurzeln, das schadet dir am allermeisten, das schadet nicht dem, auf den du sauer bist, sondern das schadet dir. Legst in deinen Stein heute Morgen hinein und geh ans Kreuz, oben oder hier unten und leg's hin, dass Jesus hineinkommt und die bittere Wurzel rausreißt und er deinen Raum erfüllt und doch nicht die bittere Wurzel, Menschenskind. Oder vielleicht eine Geschichte, die schon lang zurückliegt, die dich aber immer noch schlaucht. Leg sie hinein in diesen Stein, in ein Gebet, Jesus. Danke, dass du es getragen hast am Kreuz. Oder auch die Woche ein Satz, den ich mehrfach gehört habe, ich fühle mich so kraftlos, es ist mir alles zu viel. Unterschiedliche Situationen, beruflich oder auch familiär, es ist zu viel. Bis hinein in der Gemeinde, auch da kann man sich übernehmen mit tausend Dingen, die einen Kraft kosten. Komm mit einer Kraftlosigkeit, symbolisch im Stein, leg ihn unter das Kreuz und lass dir neue Kraft schenken für die Situation, in der du stehst und wo du sagst, ja, ich brauche Kraft, Kraft von Jesus. Und ihr einen Menschen loslassen musstet in diesem Jahr, komm zu Jesus mit deinem Schmerz. Und nicht nur in diesem Jahr, doch auch schon länger zurückliegend, komm mit deinem Schmerz zu Jesus und saug Trost auf. Wir singen jetzt das nächste Lied miteinander. Lass mir das Ziel vor Augen bleiben, zu dem du mich berufen hast. Und ich lade euch ein, wer mag, also völlig freiwillig, die Aktion ist wirklich eine Hilfestellung, soll die sein. Wer sagt, doch, mir hilft es, symbolisch in Form dieses Steines, diese Geschichte, diese Sache abzulegen bei Jesus, der ist jetzt eingeladen, einfach vorzukommen. Aber wie gesagt, freiwillig, es soll eine Hilfestellung sein. Zu einem der beiden Kreuze zu gehen während des Liedes und den Stein dort Jesus hinzulegen, abzulegen und euch neu füllen zu lassen. Und wenn das Lied zeitlich nicht reicht, dann spielt Irene Nonnenmacher noch Strophen des Liedes. Wir warten dein, o Gottes Sohn, und lieben dein Erscheinen. Aber jetzt singen wir miteinander zunächst das Lied. Und dann, wer mag, herzliche Einladung, entweder oben ans Kreuz auf der Empore oder hier nach vorne zu kommen.